Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Heute ist Mittwoch, der 22. November. Mein Name ist Stefan Tolksdorf und mit Helga Zeppler-Rusch werde ich in der nächsten etwa halben Stunde die wichtigsten Themen durchsprechen, von denen wir mit Sicherheit wieder sagen können, dass sie, wenn sie überhaupt repräsentiert werden in den deutschen Medien, dann wahrscheinlich falsch. Aber um einzusteigen in die Diskussion, würde ich gerne, Helga, mit der Frage anfangen, wie es jetzt momentan um die deutsche Regierungsbildung aussieht. Denn immerhin kam ja der große Knaller jetzt am Wochenende. Die FDP ist ausgestiegen aus den Koalitionsverhandlungen. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Ich weiß, dass es darüber sehr viel Diskussion gibt, würde aber dich bitten, deine Einschätzung zu der gegenwärtigen Lage mal darzustellen.
Ja, also es wird ja versucht von gewissen Kreisen, also etwa CDU, den Anschein zu erwecken, als hätten wir keine Krise oder keine besonders schlimme Krise in Deutschland. Weil immerhin gibt es noch eine geschäftsführende Regierung und ja, wir haben ein funktionierendes Parlament und so weiter. Aber wenn man den Blick in die internationalen Medien wirft, dann sieht man doch, dass das Bild etwas düsterer ist, dass nämlich gesagt wird, jetzt hat Deutschland, ist im Club der schwachen Regierungen beigetragen. Und natürlich hat das alle möglichen Implikationen, weil ohne Merkel, deren Ende auch schon prognostiziert wird, die verschiedenen Medien sagen, also das ist der Anfang des Endes von Merkels Kanzlerschaft. Und ohne Merkel wird die Europapolitik von Macron natürlich auch nicht funktionieren. Also ich denke, es ist eigentlich eine viel, viel schlimmere Krise, als zugegeben wird. Und sie ist Ausdruck desselben axiomatischen Verharrens im neoliberalen Dogma, der schon zum Brexit geführt hat, der zur Wahlniederlage von Trump geführt hat, zum Nein des Referendums in Italien und jetzt eben die Unfähigkeit zu einer Regierungsbildung zu kommen. Natürlich könnte man für alle Verhaltensweisen sogenannte parteiimmanente Gründe finden. Und da wird ja jetzt auch sehr viel psychologisiert. Aber das, was natürlich der Elefant im Wohnzimmer ist, ist die Tatsache, dass in diesen ganzen Koalitionsverhandlungen kein einziges Wort über die Zukunft Deutschlands, über die Zukunft Europas oder die strategische Lage, schon ganz und gar nicht die neue Seidenstraße und die dominierende Dynamik, die in der Welt entstanden ist. Also es war einfach, keiner der Beteiligten hat auch nur ansatzweise eine Vision, wo überhaupt die deutsche Regierung hin soll. Und natürlich, wenn man so eine Vision nicht hat, dann bleibt es natürlich in einer relativ kleinsichtigen Sicht auf welche Posten oder welche, also natürlich sind die Themen nicht ganz unwichtig, die über die gestritten wurde, aber was natürlich gefehlt hat, sind die wirklich wichtigen Themen. Was ist das Verhältnis zu der neuen strategischen Konstellation USA-China, USA-Russland? Was ist die Haltung in Bezug auf Wiederaufbau des Nahen Ostens? Was ist die wirkliche Lösung der Flüchtlingskrise, nämlich die Entwicklung Afrikas? Alle diese Themen haben vollkommen gefehlt. Und das ist natürlich wirklich schlecht, weil jetzt sind die Optionen entweder eine Minderheitsregierung. Es gibt in der SPD jetzt wohl eine dicke Debatte, soll man doch nochmal eine große Koalition versuchen. Das hat Schulz abgelehnt, Nahles auch. Oder eben Neuwahlen. Und davor haben natürlich einige eine berechtigte Furcht, dass sie noch weiter Verluste hinnehmen. Die CDU hat seit dem Wahltermin im September 3,5% in den Umfragen verloren. Die SPD 1%, ist jetzt bei 19,5%. Und das ist natürlich alles ein Trend, der nicht gerade zu Neuwahlen da ermutigt. Also ich denke mal, das ist eine wirkliche Krise, aber die Krise ist nicht in den Themen, die diskutiert werden. Die Krise ist, dass offensichtlich die politische Klasse in Deutschland, da steht sie fast neben der Brüsseler Bürokratie alleine, absolut unfähig ist, erstmal die Gründe zu erkennen, warum das neoliberale Paradigma gescheitert ist und schon gar nicht eine neue Vision zu entwickeln, wo Deutschland hin soll. Also das sind eigentlich schlechte Voraussetzungen, wenn man nur auf die Lage in Deutschland guckt. Wenn man, wie gesagt, nur deutsche Politik vor Augen hätte, dann könnte man schon pessimistisch sein. Aber zum Glück ist Deutschland eben eingebunden in eine strategische Lage, die sich sehr zum Positiven verändert. Und deshalb glaube ich, dass die Parameter, in denen deutsche Politik stattfindet, sich auch in Kürze verändern wird und auch durchaus zum Positiven.
Das wäre absolut zu hoffen. Kommen wir doch mal auf einige dieser Dinge, die hier also entweder keine oder in gewisser Weise die falsche Beachtung finden. Gerade vorhin hatte ich einen kurzen Artikel in einem sehr ausgeflippten Ton in der Bild-Zeitung gelesen über das Treffen, das gerade der syrische Präsident Bashar al-Assad in Moskau mit Putin hatte. Und ich musste natürlich gleich daran denken, das wird sicherlich unseren Zuschauern auch nicht ganz fremd sein. Es gab ja vor einiger Zeit einmal diese Sendung Die Anstalt im ZDF, die ja gezeigt hatten, wie sehr die verschiedenen führenden Köpfe in den Verlagen, Zeitungsverlagen eben zusammenhängen mit transatlantischen Organisationen wie Atlantikbrücke und anderen. Und da wundert es natürlich auch nicht, dass sie das so darstellen. Und das sind ja, weil du das gerade angesprochen hast, auch im Grunde oft dieselben Leute, die versuchen ja Deutschland jetzt auf dieser neoliberalen Schiene zu halten. Aber sprechen wir kurz mal über dieses Treffen mit Assad, das Putin in Moskau gehabt hat. Was ist da genau geschehen, beziehungsweise was kann man dem entnehmen über die Ausrichtung, die Russland eben weiterhin auch möglicherweise in Zusammenarbeit mit den USA in Syrien nehmen wird?
Ja, also ich denke mal, das ist eine der wichtigsten und positivsten Entwicklungen überhaupt, weil wie gesagt, Russland hat vor über 2 Jahren angefangen, in Syrien militärisch zu intervenieren und geholfen, eine fast aussichtslose Situation, wo Syrien im Griff von ISIS, von Al-Qaida, von anderen terroristischen Gruppen war und die Lage absolut verzweifelt war, ist es praktisch durch die Hilfe der russischen Armee gelungen, Syrien praktisch ganz wieder zu erobern und zu befreien, unter die Kontrolle der syrischen Regierung zu bringen. Und Assad war in Sotschi, hat sich dort mit Putin getroffen und hat sich also wirklich absolut bedankt, dass eben mit der Hilfe der russischen Armee quasi die Geltung der UN-Charta, der Souveränität der Regierung wieder zur Geltung gekommen ist. Und ich fand, das war wirklich eine der bewegendsten Dinge überhaupt. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, ein Land, wo die Bevölkerung unsägliches Leid erlebt hat über Jahre, ist jetzt praktisch wieder territorial vereint. Und Putin hat dann Assad explizit der gesamten militärischen Führung vorgestellt, also sowohl den Vertreter, also Shoigu, dem Verteidigungsminister, dann auch Gerasimov vom Generalstab, dem Generalstab, und hat im Grunde, also ja, gesagt, das sind die Leute, die dafür gesorgt haben, dass Syrien gerettet wurde. Und Assad hat gesagt, das werden wir der russischen Bevölkerung und dem russischen Militär nie vergessen. Die russische Bevölkerung war immer auf unserer Seite. Und also ich finde das wirklich, wirklich wichtig. Und das zeigt natürlich, dass entgegen all der Propaganda, die gegen Russland inszeniert wird, Russland ist eine friedensstiftende Macht, im Gegensatz zu dem, was die westlichen Medien behaupten. Russland hat federführend zusammen mit dem Iran, mit der Türkei, mit anderen Staaten den Astana-Prozess in Kasachstan initiiert. Und als Folge davon besteht jetzt wirklich die Chance, da einen Friedensprozess, einen Wiederaufbau von Syrien, vom Irak zu ermöglichen. Und heute treffen sich ja Putin, Erdogan und Präsident Rouhani vom Iran. Und beide, also alle haben gesagt, der Genfer Friedensprozess auf der Basis der UN-Resolution muss also weitergehen. Jetzt, nachdem die militärische Situation quasi fast 100% unter Kontrolle ist, Putin hat gesagt, also die ISIS-Terroristen sind so gut wie besiegt in Syrien. Es kann natürlich immer sein, dass da nochmal hier und da etwas aufflackert, wie ja überhaupt der Terrorismus weltweit noch keineswegs besiegt ist. Aber es ist im Grunde ein Prozess, der jetzt auf einem guten Weg ist, sodass der politische Prozess den militärischen ersetzen kann. Und ich halte es also wirklich für sehr wichtig, dass Putin offensichtlich ein Grand Design verfolgt, wo auch China eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist ein wirkliches Gegengewicht zu dem Versuch, offensichtlich von saudischer und britischer Seite durch diese ganze Operation mit Hariri und der Destabilisierung des Lebanon, da praktisch ein neues Jemen im Lebanon zu erzeugen. Putin hat explizit den Kontakt zur saudischen Regierung und versucht da eben auch auf die einzuwirken und in diesen Prozess zu integrieren, genau wie China, weil es muss ja eine Lösung geben, in der alle Beteiligten irgendwie an einen Tisch kommen. Und das hat natürlich extrem positive Auswirkungen auch auf das russisch-amerikanische Verhältnis. Gestern haben Putin und Trump über eine Stunde telefoniert und nochmal bestätigt, dass der Prozess der Deeskalation und der russisch-amerikanischen Zusammenarbeit, die sie praktisch in Vietnam bei drei kleineren Treffen anlässlich des APEC oder ASEAN-Meetings dort beschlossen hatten, dass das eben fortgesetzt wird. Und wie ich höre von unseren Kollegen und Freunden, ist man in Russland im Augenblick wirklich, wirklich optimistisch, dass das russisch-amerikanische Verhältnis dabei ist, wirklich zu verbessern und dass es viele weitere Bereiche der Kooperation geben kann. Und das halte ich für sehr wichtig, weil es gibt ja auch in Deutschland durchaus eine Bewegung, dass eben das Verhältnis mit Russland, was auch auf dem Nullpunkt angelangt ist, durch das schwäbische Zustimmen zu den Sanktionen, dass das sich verändert. Also es gibt viele deutsche Wirtschaftsleute, die nach Russland fahren und die alle irgendwie sagen, hier, wir wollen also die Beziehung zu Russland nicht abbrechen lassen, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt in der SPD also durchaus Tendenzen, keineswegs nur Schröder, sondern auch durchaus noch weitere Personen, die auch sagen, das Verhältnis mit Russland muss dringend repariert werden. Also ich denke mal, dass das Bild, was über Putin in den westlichen Medien gezeichnet wird, ist sowas von verkehrt, sondern das Beispiel von Syrien, Assad hat gesagt, dass jetzt die Flüchtlinge wieder zurückkommen können. Sie sind also aufgefordert und dringend benötigt, um beim Wiederaufbau von Syrien zu helfen. Also das sind alles sehr, sehr gute Nachrichten und erfordert wirklich, dass die Leute ganz anders über Russland nachdenken, über die USA nachdenken und natürlich vor allen Dingen auch über China, weil wir haben es wirklich mit einem ganz wichtigen historischen Prozess zu tun, in dem eine unheimliche Chance liegt, die Welt in eine bessere Richtung zu bringen. Und die ewig gestrigen, die jetzt immer noch von Russen-Lobby in Deutschland sprechen, wie zum Beispiel diese neue Denkfabrik, die sich da in Berlin gegründet hat, die alle so im Dunstkreis von George Soros und Jamaika und neoliberalem oder linksliberalem Dogma ist, das ist einfach eine falsche Ideologie. Und ich denke, die denkenden Menschen in Deutschland werden das Potenzial erkennen, was sich in dieser strategischen Veränderung eben ergibt für den Weltfrieden und für die Sache der Menschheit.
Du hast ja gerade erwähnt, das Telefonat zwischen Putin und Trump. Es ist ja momentan so, dass, das bemerkt zum Beispiel auch die Frau Krone-Schmalz in ihrem aktuellen Buch, dass jeder, der quasi der offiziellen Darstellung von Russland sozusagen als Putin, als Machtspieler, der also den Einfluss Russlands in der Welt wieder vergrößern will und der sich also angefangen mit dem Baltikum, wie man ja in der Krim sehen konnte, ja ganz Europa unter den Nagel reißen will. Wer dieser Lesart widerspricht, der steckt quasi automatisch schon entweder in der Tasche von Putin, wird bezahlt, oder ist eben so ein, ja, so ein nützlicher Idiot, der eben unwissend darüber und unbewusst darüber, dass er das tut, die russische Propaganda vorantreibt. Und das sind ja eigentlich Zustände, die schon erinnern an eigentlich, wie das war im Kalten Krieg, ja, wo ja quasi der Versuch, der anderen Seite irgendein Verständnis entgegenzubringen oder sich überhaupt die Lage zu erklären, in der andere sich befindet, ja, dann schon der halbe Verrat war. Du hattest erwähnt, dass Putin und Trump also ein paar Mal gesprochen hatten während der Asienreise dort von Trump am Rande dieses APEC-Gipfels. Es hieß ja im Vorfeld eigentlich, dass ein Treffen zustande kommen sollte zwischen den beiden. Weißt du darüber noch ein bisschen mehr? Offensichtlich hat es ja so nicht geklappt. Und die Bilder, die man sehen konnte, sahen tatsächlich immer so aus, als würde Putin quasi dem Trump da ins Ohr flüstern. Sicherlich gefundenes Fressen für die US-Presse. Aber was ist da eigentlich sonst so passiert zwischen den beiden?
Ja, die hatten drei kürzere Diskussionen und haben dort vereinbart, was auch zwischen Lavrov und Tillerson weitergeführt wurde, dass man ein größeres Treffen vorbereitet, wo also ausführlich Zeit besteht, um die Themen gründlich zu diskutieren. Das ist mein letzter Stand, dass das geplant ist.
Gut. Zu einer der großen Ironien gehört die Meldung, dass die Türkei möglicherweise aus der NATO austreten wird. Das hat sicherlich der eine oder andere schon mitbekommen. Hintergrund hat ja mit Militärmanövern der NATO selbst zu tun. Was hältst du denn eigentlich davon? Weil das ist ja schon, bisher wurde die Türkei ja quasi so als das große, einer der wichtigsten Verbündeten, glaube ich, mit auch einer der größten Armeen nach den USA innerhalb der NATO. War das jetzt ein Fauxpas oder wie soll man das verstehen, was sie da jetzt sich geleistet haben?
Also ich weiß nicht, ob es ein Fauxpas war oder Absicht. Auf jeden Fall, als Erdogan oder die türkische Militär die festgestellt haben, dass Erdogan und Atatürk zum Feindbild der NATO-Manöver in Norwegen gehört haben, haben sie sich natürlich aus den Manövern sofort entfernt. Und im Nachhinein gibt es also eine Debatte, ob die Türkei in der NATO bleibt. Also das ist schon eine wirklich witzige Entwicklung. Aber es ist natürlich im Kontext, dass die strategische Neuausrichtung oder eine von den sehr vielen strategischen Neuausrichtungen, die eben weltweit passieren. Eine davon ist eben, dass die Türkei das Verhältnis zu Putin, zu Russland verbessert hat und natürlich sich als absoluter Dreh- und Angelpunkt der neuen Seidenstraße sieht und deshalb vielleicht nicht unbedingt mit den Konfrontationszielen der NATO mehr übereinstimmt. Also das muss man mit einigem Interesse weiter verfolgen, wie sich das entwickeln wird.
Ja, nun ist blicken wir doch mal auf die Dinge, die sich tatsächlich positiv in der Welt entwickeln. Es ist ja wegen der fehlenden Berichterstattung hier in Deutschland immer noch ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, wie die Seidenstraßenpolitik One Belt, One Road sich eigentlich gestaltet, was das auch konkret bedeutet. Wir hatten in den vergangenen beiden Sendungen schon mal kurz drüber gesprochen, was nach der Asienreise von Donald Trump eben für die USA rauskommt. Und du hattest dort auch schon Andeutungen gemacht, dass dort eben sehr optimistisch reagiert wird, weil natürlich diese großen Investitionsübereinkünfte, die getroffen worden sind, immerhin ein Umfang von 250 Milliarden Dollar, die haben natürlich auch konkrete Auswirkungen oder werden diese konkreten Auswirkungen haben, unter anderem auf West Virginia. Gibt es also an der Stelle schon Neues zu vermelden?
Ja, also ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt, die dort der Gouverneur von West Virginia, Jim Justice, vor ein paar Tagen gehalten hat. Und das ist schon, also unsere Zuschauer sollten sich das ruhig mal angucken. Also man findet das sicher sehr einfach im Internet. Und zwar, also was da zum Ausdruck kommt, West Virginia ist so das drittärmste der 50 Staaten in Amerika. Die haben also massiv, also unter diesen Wirtschaftseinbrüchen zu leiden, die also Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, das ist alles ziemlich furchtbar. Und jetzt ist also als als Teil dieser Trump-Reise nach China haben die ein Abkommen von 83,7 Milliarden Dollar an verschiedenen Handelsbeziehungen und Export-Import-Entwicklungen da abgeschlossen. Und es ist schon irgendwie also berührend, wenn man sieht, wie dieser Gouverneur sagt, wir sind nach China und Japan gefahren im März und die Chinesen haben uns gesagt, dass sie absolut helfen wollen, das Handelsdefizit auszugleichen. Und jetzt haben wir eben diese Riesenabkommen. Das bedeutet Arbeitsplätze, das bedeutet Hoffnung. Und wir werden also nicht nur einfach Rohstoffe exportieren, sondern wir werden mithilfe der Chinesen weiterverarbeitende Industrie in der Chemie und anderen Bereichen aufbauen. Und das wird also Hoffnung für unseren Staat geben. Also das ist schon, also das hört man nicht in Deutschland oder das hört man auch, das ist nicht der normale, die normale Rede, aber es zeigt einfach, dass also die Staaten, die davon betroffen sind und plötzlich sehen, es gibt eine Perspektive zur Verbesserung der Lebensbedingungen, dass das die Sache vollkommen verändert. Also ich finde das wirklich interessant und dieselbe Reaktion im Prinzip mit anderen Prädikaten natürlich findet man ja in allen Staaten, die von diesen Handelsbeziehungen betroffen sind. Und das schwappt jetzt selbst nach Österreich, in die 16 plus 1 ost- und zentraleuropäischen Staaten. Der Li Keqiang, der chinesische Premierminister, ist gerade in Ungarn. Es wird ein Treffen stattfinden der 16 plus 1 Staaten, die alle an Bord sind der neuen Seidenstraße. Dann wird es also vom 26. November bis zum 2. Dezember langes Gipfeltreffen der Staatschefs der Shanghai Cooperation Organisation geben. Und da geht es natürlich auch um die Integration von Eurasischer Wirtschaftsunion und neuer Seidenstraße. Und gerade jetzt waren in Wien mehrere Konferenzen zur neuen Seidenstraße. Und der Chef der österreichischen oder Wiener Wirtschaftskammer, Herr Walter Ruck, der sagt, Österreich muss eine Logistik-Drehscheibe werden für die neue Seidenstraße. Und wir werden das also voll ausbauen und integrieren. Also überall, wo die Seidenstraße Aktivitäten zeigt, sind die Leute froh und optimistisch. Und das macht das absolute Vakuum in Deutschland, zumindest was die Parteispitzen angeht, umso beschämender, weil ich verstehe nicht, was mit diesen Leuten wirklich schief läuft oder was in ihren Köpfen da los ist. Auf jeden Fall gibt es also einen absoluten Mangel an Ideen, der in keinem Verhältnis steht zu dem, was im Rest der Welt passiert.
Ja, ich würde vielleicht an der Stelle auch mal aufgreifen, dass, also wir haben natürlich immer wieder hier das Problem, dass wir auch mit Kommentaren konfrontiert werden, die meiner Meinung nach ein bisschen reflektieren, dass die Leute nicht wirklich ganz gesund sind. Denn, verschiedene Dinge, die also so in den Kommentaren hier landen, die können nicht von Leuten kommen, die klar über solche Dinge nachdenken. Aber mir fällt eben auch auf, dass oftmals die, ja, im Grunde genommen Annahmen, die Leute haben, mehr das Bild von dem gestalten, was sie meinen wahrzunehmen. Also mit anderen Worten, dass die Dinge, die sie beklagen oder über die sie sich aufregen, nicht nur wenigerweise die Dinge sind, die da tatsächlich draußen in der Welt passieren, sondern sie haben zum Beispiel einfach eine sehr negative Haltung von Menschen allgemein oder zum Beispiel auch die, du hast das oft bezeichnet, mit dieser geostrategischen oder geopolitischen Art von Denkweise, dass es immer sozusagen einen Sieger geben muss. Ja, einer ist immer oben und alle wollen nach oben kommen und müssen dann sozusagen die anderen niedertrampeln. Das ist ja mehr so etwas, was im eigenen Denken stattfindet. Vielleicht kannst du dazu nochmal kurz deine Sicht äußern, weil das scheint mir eigentlich als eines der ganz entscheidenden Dinge zu sein, die hier in Deutschland geändert werden müssten. Du hast ja diese neue Denkfabrik angesprochen, und es ist also schon klar, dass dieses Feld tatsächlich eigentlich, da findet eigentlich eine wirkliche Auseinandersetzung statt, über die sich die meisten gar nicht so richtig bewusst sind. Und die jetzt eben, wo alles das, was diese Leute vertreten, die Marie-Louise Becks und Ralf Füchses der Welt, wo das so ins Wanken gerät und eigentlich auseinanderfällt, hätten wir doch eigentlich ein freies Feld. Also was müsste eigentlich die Köpfe oder die Herzen der Menschen hier beseelen, damit sie in gewisser Weise, damit ihnen die Türen geöffnet werden für die Sicht der Welt, die du hier also uns näher bringst?
Naja, das, was da die Voraussetzung wäre, wäre erstmal Menschenliebe. Also ich denke, dass also jeder denkende Mensch und jeder, der nicht vollkommen emotional verkrüppelt ist, wie der Schiller ja gesagt hat, dass es Leute gibt, die einfach wie verkrüppelte Pflanzen sind, weil ihr Empfindungsvermögen nicht entwickelt ist oder weil sie so einseitig sich auf bestimmte hedonistische Selbstinteressen nur konzentrieren können. Also ich habe da gerade in der letzten Zeit drüber nachgedacht, dass also viele Leute verwechseln individuelle Freiheit, die ja angeblich zu den so gepriesenen Werten des Westens gehört, eigentlich nur eine Form ist von ziemlich brutalem Hedonismus. Und wenn man das vergleicht mit den Werten, die mal also in der idealistischen, humanistischen Tradition in Europa da waren oder das Menschenbild, was Plato hatte, der davon gesprochen hat, dass der Staat von goldenen Seelen regiert werden sollte, oder von Nikolaus von Kues, der eben diese wunderbaren Ideen hatte, dass der menschliche Geist fähig ist zum Denken der Coincidentia Oppositorum, wo das eine höhere Ordnung hat als das viele. Oder dem wunderbaren Menschenbild von Leibniz, also der so eine Art Grand Design hatte für die Weltentwicklung. Oder Schiller, der im Grunde der Meinung war, jeder Mensch kann eine schöne Seele werden. Also wenn man alle diese Traditionen in Europa sich anschaut und dann das vergleicht mit dem, was heute das gängige Weltbild der linksliberalen Tendenzen, Neoliberale genauso, aber auch Linksliberale, dann fällt wirklich eins auf, dass die absolut nur Selbstliebe kennen und keine Leidenschaft für die Sache der Menschheit entwickeln können. Und das ist etwas, was also wirklich so die Frage ist, können wir in Deutschland an unserer besseren Tradition anknüpfen, an den Wurzeln der deutschen Klassik, an dem Menschenbild, was mit dem Humanismus von Humboldt, von Leibniz assoziiert ist. Und das ist die Frage, an der letztlich die Zukunft von Deutschland hängt. Nun haben wir schon einige Male darüber gesprochen, dass die verschiedenen Wellen von Umerziehung, von Gehirnwäsche, die mit der deutschen Bevölkerung seit dem Zweiten Weltkrieg passiert sind, angefangen mit der Umerziehung durch die Besatzungsmächte, die Auswirkungen des Kongress für kulturelle Freiheit, dann natürlich die Frankfurter Schule, schließlich die Ökologiebewegung. Also das sind alles so in gewisser Weise Manipulationen gewesen, die zu diesem ziemlich erbärmlichen Menschenbild geführt haben, was wir heute eben auf der Seite dieser Geopolitiker oder die absolut Russland zum Feind haben wollen, übrig geblieben ist. Und das ist relativ erbärmlich. Aber ich bin absolut zuversichtlich, dass die Schätze, die wir in der deutschen Geschichte und Kultur haben, wie gesagt, Nikolaus von Kues, Kepler, Leibniz, die ganze klassische Musik, Schiller, Humboldt, dass die doch bleiben und dass die lebendig gemacht werden können und dass wir das irgendwie herumreißen können, dass wir damit im Grunde eine Zukunftsperspektive verbinden, weil die ganze Welt um Deutschland herum geht in eine andere Richtung. Also es ist unglaublich. Gerade hat Panama, was früher die Beziehungen zu Taiwan hatte, dieselben ersetzt durch die Beziehungen zu dem Festland China, also zu der Volksrepublik China. Der Präsident von Panama war gerade bei einem Staatsbesuch in China und hat gesagt, dass also Panama voll und ganz der neuen Seidenstraße beitritt und dasselbe würde passieren mit ganz Lateinamerika. Und das wäre auch nicht gegen die USA gerichtet, sondern die USA sollten sich genauso integrieren in dieses neue Paradigma. Also ich bin trotz aller Gefahren und dass es wirklich für Deutschland ganz schlecht ist, dass wir so viele ideologisch verballhornte Leute haben, Aber ich bin trotzdem optimistisch, dass die große Dynamik in Richtung einer höheren Ordnung für die eine Menschheit geht. Und ich kann Sie, unsere Zuschauer und Zuhörer, nur wieder auffordern und bitten, dass Sie uns helfen, so schnell wie möglich die Stimmung in Deutschland da in diese Richtung zu verändern. Weil da liegt die Zukunft für eine bessere Phase in der menschlichen Geschichte.
Ja, absolut. Und da kann man nur, eigentlich kann man hier nur noch positiv überraschen. Ja, Helga, vielen, vielen Dank. Gut, dass du auch die Zeit gefunden hast. Von meiner Seite, Sie können, ja, kontaktieren Sie uns ruhig. Sie können das tun über die Kommentarfunktion oder direkt über unsere Webseite oder an info@byso.de. Also es gibt ausreichend Möglichkeiten, dass Sie damit an Bord kommen, wenn Ihnen jetzt eben auch klar ist, dass aus der gegenwärtigen Diskussion, so wie sie jetzt gerade geführt wird, keine Lösung kommen wird. Dann sind Sie bei uns genau richtig. Vielen Dank, Helga, und hoffentlich bis zur nächsten Woche.
Ja, tschüss, bis bald.